auf dem Dach. Und dann sind wir unterwegs und da fahren wir durch einen Ort, der heißt Tempel immer. Da denken wir immer an das Lied. Singt, such mal zu singen, alles kriegen wir nicht zusammen. Zum Mittelpunkt möchte ich etwas sagen. Wir haben die Idee, diese christliche Zeitschrift, und da war in der letzten ein Doppelblatt, da stand drüber die fromme Fußballmannschaft, also ungefähr. Die fromme WM. Und haben die Spieler aufgeführt, die alle gläubig sind. Und die haben irgendwas gesagt zu ihrem Glauben oder zu Jesus. Und da geht daraus hervor, dass der Mittelpunkt ihres Lebens Jesus ist. Also nicht der Fußball, das ist die Nebensache für sie, auch wenn sie damit Geld verdienen, aber der Mittelpunkt ist Jesus. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass zwei deutsche Fußballspieler die Gegner umarmt haben, die verloren haben. Haben Sie das mitbekommen?
Ja.
Und haben mit denen gebetet. Da. Das fand ich sehr schön. Sind natürlich angegriffen worden jetzt, aber die stehen eben zu ihrem Glauben. Ja, ich habe heute das Gleichnis vom barmherzigen Samariter für uns, aus Lukas 10. Da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er wollte aber sich selbst rechtfertigen und sprach: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbnackt liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er auch vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, als er ihn sah, jammerte ihn, und er ging zu ihm, goss Öl in seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Ja, eine wichtige Frage. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Es liegt uns ja alles am Herzen. Wir möchten ja nicht ewig verloren sein, sondern wir möchten gerne ewig leben. Das hat Gott uns ja zugesagt, Jesus. Die 10 Gebote halten, ist uns dann das Himmelreich sicher. Sein Wirken auf dieser Erde hat Jesus begonnen mit dem Satz: Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und Luther hat mal gesagt, es ist eine tägliche Buße nötig, also die tägliche Hinwendung zu Gott. Du hast gesagt, du hast dein Leben Jesus übergeben. Ich habe das auch gemacht und ich mache das jeden Tag neu. Also Jesus, ich gebe mich auch für diesen Tag und meiner Familie und Menschen, die zu mir gehören, in deine Hände. Paulus schreibt im Römerbrief: So halten wir dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Also der Glaube, sagt Paulus, ist das Entscheidende für das ewige Leben. Der Jakobus schreibt: So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Luther hatte Probleme mit dem Hebräerbrief, mit dem Jakobusbrief, weil er lange darum gerungen hat, einen gnädigen Gott zu bekommen. Bis er dann im Römerbrief entdeckt hat: Ja, ich werde gerecht durch den Glauben, nicht dadurch, dass ich viel gute Werke tue. Aber beides ist eben wichtig. Und der Glaube ist das Entscheidende. Ein lieber Freund, Bruder von mir, ist jetzt über 90 Jahre, war mir ein großes Vorbild auch, Mitarbeiter der Evangelischen Suchtkrankenhilfe, der AGAS, durch ihn sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Er hat dieses Gleichnis mal dahingehend ausgelegt, dass er gesagt hat, für unsere Arbeit betreffend, der Räuber ist der Alkohol, der den Menschen arm macht. Er raubt ihnen die Ehre, die Familie, die Gesundheit, die Freunde, die Arbeitsstelle, die Selbstachtung. Ich hatte zwei dicke Ordner mit Briefen von Ehemaligen. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt mal durchgucken und wir kann nicht mal alles aufheben, aber ich habe mir dann bestimmt aufgehoben. Da habe ich zwei Briefe entdeckt von einem Ehemaligen. Die Frau hatte sich scheiden lassen von ihm, weil es nicht mehr aushielt. Der Pfarrer in der Gemeinde wollte ihn zu uns schicken, er wollte aber nicht. Und dann kam er aber doch, Zeit später fragte an, ob er doch kommen konnte, war ein Kriegsversehrter mit einem Holzbein. Und hat sich gut eingefügt auch, wir hatten so eine Siebener geleitet, hat er dann einen Chef gemacht. Und dann hat er wieder Kontakt aufgenommen mit seiner Frau, mit Salzwedel, konnte sie auch wieder mal besuchen. Und dann hat sie ihn wieder aufgenommen und sie haben wieder geheiratet. Dann hat er mir Briefe geschrieben und der Sohn von ihm, war Pfarrer in Gardelegen, wohnt auch noch dort. Und dann habe ich diese Briefe dann geschickt und er hat mir dann geschrieben, ja, das war die schönste Zeit noch in unserer Familie. Wir haben noch eine gute Zeit miteinander gehabt. Ja, was sind Räuber? Räuber, alles das, was Menschen in den Abgrund zieht, auf Irrwege bringt. Es lohnt sich mal im Internet, YouTube mal anzugucken, Michael König, ein Schauspieler, vielleicht kennen manche, der hat also da ein Interview, er ist katholisch erzogen worden, aber dann völlig weg vom Glauben. Gehörte zu den 68ern, sagte, die Schauspieler, die sind alle an einem Tag aus der Kirche ausgetreten und haben dann eben ohne Gott gelebt da. Und irgendwann hat er zurückgefunden. Und er sagt, geht jeden Sonntag in die Messe auch, betet und er sagt, mir geht's richtig gut jetzt. Jetzt bin ich wirklich frei. Vorher habe ich gedacht, ich bin frei, aber jetzt bin ich wirklich frei. Es waren eigentlich immer Christen, die erkannten, wer eigentlich ihr Nächster ist. Die ganze Suchtgangarbeit, die ist durch einen Pfarrer in Gang gekommen aus der Schweiz, Louis-Lucien Rochat. Der hat in seiner Gemeinde viele Alkoholiker begraben müssen, die durch den Alkohol zu Tode gekommen sind. Und hat dann sich Gedanken gemacht, ist dann nach England gefahren, dort gab es schon so eine Arbeit in der Kirche. Und hat sie dann in der Schweiz begonnen und dann in Deutschland ging das dann auch weiter, war auch ein Mann, der das gemacht hat. Oder Friedrich von Bodelschwingh, der hat das Elend gesehen, dieser Tippelbrüder auch damals, als die Industriegesellschaft da entstand und hat dann dort Einrichtungen gegründet, wo die dann aufgenommen wurden. Ja, diese Antwort, die Jesus hier dem frommen Mann gibt, das war bestimmt ein Schock für ihn. Der Priester und der Levit, die gingen vorüber. Vielleicht hatten sie Angst gehabt. Oder keine Zeit, aber auf jeden Fall kein Herz für diesen Menschen. Die damaligen Frommen, die kommen bei Jesus immer schlecht weg eigentlich. Er war nicht ihr Freund. Und sie haben ihn auch als ihren Feind gesehen und haben sie ihn auch umgebracht letztlich. In einer Uni in den USA hat man ein Experiment gemacht. Und zwar sollten Theologiestudenten, 47 an der Zahl, die sollten von einem Haus der Uni in ein anderes gehen, das weiter weg lag. Und sollten dort einen Kurzvortrag über das Gleichnis vom barmherzigen Samariter halten. Und das war also abends, es war dunkel, und auf diesem Weg von dem einen Haus zum anderen haben sie einen Schauspieler gewonnen, der hat sich dort hingesetzt und hat so ein Opfer gemimt, als wenn jemand überfallen hätte oder so. Und dann wollten sie mal sehen, wie die Theologiestudenten da reagieren. Und da steht da drin, es nur ganz wenige haben dem geholfen. Die anderen sind vorbeigekommen, nur im Vortrag im Kopf da und haben diesen Mann also nicht gesehen da. Samarien war ja so ein Mischvolk. Es waren Israeliten und Samariter damals, als dann Israel weggeführt wurde, sind einige zurückgeblieben und haben sich mit den Samaritern dann auch zusammengetan. Und es gab eine tiefe Feindschaft zwischen den Israeliten und den Samaritanern. Die hatten keinen Zugang zum Tempel. Die Hauptstreitfrage war eben, wo Gott angebetet werden darf. Er kennte sich auch die Begegnung Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen, mit dieser Frau da, die ganz erstaunt ist, dass ein Mann und noch ein Israelit sich mit ihr unterhält. In dem Samariter können wir auch Jesus sehen. Jesus ging nicht an Menschen vorüber, die in Not waren. Eben diese Frau am Jakobsbrunnen, die verachtet wurde in ihrem Volk, hat sich ihr zugewandt. Und sie ist dann, kann ich sagen, also Evangelistin geworden. Die ist in ihr Dorf gerannt und hat gesagt, ich habe den Messias getroffen. Und dann sind alle rausgekommen und haben dann Jesus gesehen und haben dann auch geglaubt an ihn. Oder der Kranke am Teich Bethesda, der schon 38 Jahre lang krank war, Jesus sieht ihn da, stellt ihn die Frage, die ist ja eigenartig, 38 Jahre krank, willst du gesund werden? Natürlich wollte er gesund werden. Aber das ist nicht immer so, dass Menschen gesund werden wollen. Manche haben sich eingerichtet in ihrer Krankheit auch. Wir hatten mal ein Treffen mit Freunden da und da klagte einer auch, dass er also so Probleme hat und Schmerzen da. Und dann sagt ein Bruder von uns, wir können doch jetzt für dich beten, dir die Hände auflegen. Ach, sagst du, ich habe schon einen Rentenantrag gestellt. Also das war ein frommer Mann eigentlich, auch ein Pastor. Aber da haben wir also alle erstmal gestaunt. Also, wie kann er sowas sagen? Wie bitte?
Gelacht.
Ja. Und auch den Zachäus, der verachtete Mann, der hat ja, er war ja nicht geachtet in seinem Volk. Er hat zwar viel verdient da, aber eben auch nicht auf unrechte Art und Weise. Und Jesus sieht ihn. Und waren da viele, 100 Leute da wahrscheinlich. Und diesen Einzelnen spricht er an. Komm herunter, ich will heute bei dir einkehren. Er hat das Herz dieses Menschen gesehen. Er wusste, der braucht Hilfe für sein Herz, für sein Leben. Ja, das höchste Gebot ist das Gebot der Liebe. Liebe hat ja nichts mit Gefühlen zu tun. Gefühle sind auch schön, aber Liebe ist mehr als Gefühle. Liebe bedarf einer Entscheidung. Der Priester und der Levit, die haben sich entschieden, wir helfen dem nicht, wir gehen vorbei. Der Samariter hat sich entschieden, ich helfe dem Mann jetzt, ich gehe zu ihm. Und hatte viel für ihn getan. Ich habe mich für meine Frau entschieden, sie zu heiraten. Er hat damals gesagt, wir sind eigentlich zwei arme Kirchenmäuse, die sich da zusammengetan haben. Aber Gott hat uns reich gesegnet, reich beschenkt, einen tollen Weg geführt. Es gibt einen Spruch von einem Eheberater, der hat gesagt, weil ich dich liebe, habe ich dich geheiratet. Und weil ich dich geheiratet habe, liebe ich dich. Bleib auch bei dir, wenn es kritisch wird, wenn es Probleme gibt, Konflikte. Du sollst Gott lieben. Geht denn das auf Befehl zu lieben? Wenn ich einen Menschen lieben will, dann muss ich ihn auch kennenlernen erstmal. Muss mit ihm beschäftigen, muss mit ihm Zeit haben. Mir ist oft so gegangen in unserer Arbeit auch, dass Leute zu uns kamen, die waren also erstmal nicht liebenswert, auch wie sie so verhalten haben und so. Aber im Laufe der Zeit, viele waren ja auch mal Jahre bei uns, da hat man auch das Innere an ihre Seele erkannt und merkt, dass es wirklich auch liebenswerte Menschen sind. Auch. Hat man nur eine raue Schale gehabt und musste dann das weiche Herz erst entdecken. Jesus brauchte keine Zeit, um Menschen zu erkennen. Bei Zachäus war es klar, dann hat er konnte in das Herz schauen. In der Bibel steht, Jesus konnte in das Herz eines Menschen sehen. Und er hat also bei dem Zachäus gesehen, der braucht Hilfe. Am meisten von all den anderen, die da sind. Ja, und mit Gott ist das eben auch so. Ich muss ihn kennenlernen. müssen mit ihm beschäftigen. Und Jesus sagt mir an einer Stelle, wer mich kennt, kennt auch den Vater. Und deshalb sage ich dir, die Moslems haben nicht unseren Gott. Die kennen ihren Gott gar nicht. Gott ist für sie weit oben da und die haben Angst vor ihm auch, dass sie irgendwas, gerade die steigen Moslems, haben Angst, dass sie irgendwas verkehrt machen da, ein Gebet vielleicht versäumen am Tag. Wer Jesus kennt, kennt auch den Vater. Und ich muss eben Zeit haben für Gott. Mich mit ihm beschäftigen, der Bibel lesen, beten, Gemeinschaft haben mit Christen, auf ihn hören da und meine Sorgen ihm bringen, meine Bitten ihm vortragen und auch meinen Dank. Ich denke, das ist die wichtige Beziehung, die wir haben, die Beziehung zu Gott, zu Jesus, die bleibt uns am Ende unseres Lebens, alle anderen Beziehungen müssen wir dann loslassen, aber diese bleibt uns. Und das alles betrifft auch eben meinen Nächsten. Ich muss Zeit für ihn haben, ihn annehmen, sein Herz gewinnen. Vielleicht auch bereit sein zur Vergebung. Ich habe das oft erlebt, auch dass manchmal auch ganz wichtig war, eine Sache zu bereinigen, sich gegenseitig zu vergeben. Ja, ich muss mich entscheiden, einem Menschen eben nahe zu sein, auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Wir hatten einen Mitarbeiter in der Suchtgangehilfe, der war selber Alkoholiker gewesen, dann war es ja auch noch, aber er frei geworden und zum Glauben gekommen. Der wirkt in der Altmark, in der Westaltmark. Und er hat sich also nie abhalten lassen. Von dem wurde gesagt, wenn er vorher abgewiesen wurde, ist er hinten reingekommen mit der Hintertür wieder zu dem Betreffen. Hat vielen geholfen. Vielen ist er wirklich auf den Geist gegangen, weil er immer wieder gefragt hat, ich möchte dir helfen, möchte auch zu einer Besinnungswoche fahren, dort kann dir geholfen werden. Weil er das selbst erfahren hat. Und ja, er hat sich da nicht abweisen lassen. Ja, und das Letzte ist, und du sollst auch dich selbst lieben. Wenn du in den Spiegel guckst. Meine Frau sagt jetzt, also ich gucke nicht mehr gerne in den Spiegel, ich sehe jetzt meine Falten viel mehr, sondern in Brille. Ja, du sollst dich auch selbst lieben. Ich hatte einen Pfarrer, der war auch mein Seelsorger in einer bestimmten Zeit. Er hatte so eine Hakennase gehabt, wie ein Indianer. Und da hat er mal eine Predigt gesagt, ich habe lange mit dem lieben Gott gehadert. Lieber Gott, du hast gewusst, dass ich mal Pfarrer werde und immer vor Menschen stehe und dann mit meiner Hakennase, und das musst du erstmal dann unter die Füße kriegen, dann sich annehmen, sich selbst lieben, auch seinen Körper lieben, ist auch wichtig. Manchmal ist es auch ein längerer Prozess. Wir sind Kinder Gottes und wir sind gewollt von unserem Vater. Hat jemand gesagt, jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes. Ich möchte uns zum Schluss noch ein Wort aus Psalm 139 lesen. Ich bete den fast jeden Tag, diesen Psalm, ganz am Morgen gleich. Da heißt es, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Deine Augen sahen mich, ehe ich bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Amen.